Herzlich willkommen zu Vote for You, der Podcast-Serie zur Europawahl. Mein Name ist Cora Blanken und heute, da wollen wir uns mal diesem sperrigen Begriff Europa, EU, näher widmen. Wer oder was ist eigentlich genau die EU? Wo begegnet uns Europa im Alltag und welche Mythen kennen wir vielleicht, die über Europa existieren und die wir vielleicht heute auch aushebeln können? All dem begegne ich heute mit einem Mann, der sich fantastisch mit all dem auskennt, und das ist Michael Steinkamp, der Leiter des Europabüros im Landkreis Osnabrück. Michael, hallo. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön. Schön, dass ich hier sein darf.
Du, ich glaube, viele Hörerinnen und Hörer, die hören um Europabüro im Landkreis Osnabrück, fragen sich jetzt, was ist das, was macht das? Und vielleicht erzählst du einfach mal genau das.
Ja, genau das. Und zwar das Europabüro, das sind eigentlich zwei Büros. Auf der einen Seite sind wir Teil des sogenannten Europe Direct Netzwerkes. Europe Direct, also auf Deutsch Europa Direkt, der Name sagt es schon, ist ein Netzwerk, das von der EU-Kommission, der Europäischen Kommission, initiiert und mitfinanziert wird. Es ist nämlich so, dass die EU eben im Gegensatz zu dem, was viele meinen, nicht in jeder Stadt ein Büro eröffnen kann. Da reichen die Mittel nicht. Und das Zweite ist auch die regionale Kenntnis. Denn der Landkreis Osnabrück ist natürlich anders als zum Beispiel die Schwäbische Alb oder europaweit gesprochen praktisch eine polnische Stadt oder dergleichen. Mhm. Und diesen Umstand hat die EU genutzt, indem sie sagt, wir initiieren ein Netzwerk. Wir suchen uns vor Ort Partner, die für uns das Büro betreiben, und für die Stadt und den Landkreis Osnabrück und angrenzende, die eben kein solches Büro haben, ist der Landkreis Osnabrück der Träger. Ich arbeite also beim Landkreis Osnabrück für die Europäische Union. Das Zweite ist der Verein Europa Union. Das ist Deutschlands älteste und größte Bürgerinitiative für Europa. Und da ist die Geschäftsstelle des Kreisverbandes Osnabrück Stadt und Land e.V. ja auch im Europabüro.
Okay, also Europa direkt in der Region Osnabrück. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, oh, das ist ja das Interessante, dass Europa quasi vor unserer Haustür damit auch stattfindet oder jedenfalls eine Anlaufstelle hat. Vielleicht kannst du mal sagen, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, was sind denn da jetzt deine täglichen Aufgaben? Was möchte denn die EU von dir jetzt?
Die EU möchte schlicht und einfach nichts anderes, als dass wir sie den Bürgern nahe bringen. Das geschieht auf verschiedene Weise. Zum einen betrachten wir natürlich EU-Themen, aktuelle EU-Prozesse und bewerten die Bedeutung, die es für unsere Region hat. Mhm. Klar, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Meeres- und Fischereipolitik ist für Osnabrück jetzt nicht unmittelbar so wichtig. Es gibt sehr viele andere Themen. Also einmal das große Thema, was die EU zurzeit hat, der sogenannte European Green Deal, der grüne Deal für Europa. Mhm. Das hat durchaus Auswirkungen auf unsere Region. Und die zweite Aufgabe ist natürlich, das an die Bürger zu vermitteln, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, dass sie sich für Europa, für die Europäische Union ein wenig interessieren, dass sie vielleicht auch nachfragen, ey, was hat das mit mir zu tun, wenn ich in den Nachrichten zum Beispiel höre, ja, dass in Brüssel zum Beispiel ein EU-Gipfel ist und der hat jetzt dies und das beschlossen, oder dass ein neuer Rechtsakt, eine Verordnung oder eine Richtlinie rauskommt. Aber ich denke, darüber sprechen wir nachher auch noch.
Auf jeden Fall. Du gehst viel raus, gerade jetzt im Moment vor der Europawahl, aber auch sonst bist du viel draußen, um den Leuten von Europa und von dem Europabüro zu erzählen. Wie sind denn da dann so die Reaktionen?
Naja, es hört sich vielleicht ein bisschen erschreckend an, aber wenn ich zum Beispiel auf Wochenmärkten stehe, was ich zurzeit tue, oder in Schulen bin, Schulen vielleicht nicht so, aber im normalen Alltag, ist es häufig so, dass wir die allerersten sind, die mit den Menschen überhaupt über Europa reden. Also man muss schlicht und einfach sagen, dafür, dass Europa doch eine gewisse Bedeutung für unser Leben hat, ist die Vermittlung von Wissen über Europa wirklich noch ausbaufähig. Das muss man ehrlicherweise sagen. Viele Menschen, das sage ich auch ganz ehrlich, haben in der Schule wenig bis gar nichts darüber gehört. Ich mache das eigentlich auch keinem zum Vorwurf, denn Europa ist lange Zeit immer so was gewesen, was nebenbei gelaufen hat. Mhm. Also, es gab einen, ja, ich sag mal, pro-europäischen Vorbehalt, so heißt es, also ein Wohlwollen Europa gegenüber, und deswegen, und das haben auch viele regionale Politiker gesagt oder auch Bundespolitiker, hieß es auch, ja, das läuft, da muss man sich nicht unbedingt damit beschäftigen oder in die Tiefe gehen. Und für uns ist das wichtig, was vor Ort praktisch stattfindet oder auch auf Bundesebene. Aber naja, Brüssel ist dann weit weg von Osnabrück, übrigens circa 5 Autostunden. Ja,
es geht ja noch einigermaßen. Vielleicht, wo du das aber gerade sagst, die geografische Lage ansprichst, da müssen wir vielleicht noch einmal diesen Unterschied machen. Wir sprechen jetzt immer von Europa, ist einfach schöner als EU zu sagen. Ja. Aber eigentlich sind Europa zwei Dinge. Das eine ist natürlich das geografische Europa, wozu ja eben auch Länder gehören, die eigentlich gar nicht zur EU gehören. Und über die EU sprechen wir heute natürlich. Also bei der Europawahl geht es um die EU, beim EU-Büro geht es um die EU. Also da geht es um die Institution. Kannst du kurz und knapp mal zusammenfassen, was ist das Wesen dieser Institution?
Ja, das Wesen dieser Institution ist praktisch das Vorgehen, dass sie von der Wirtschaft her kommend, von wirtschaftlichen, praktisch einheitlichen Regeln, die einfach der Wirtschaft und den System genutzt haben, praktisch sich zu entwickeln, hin zur Politik möchte. Also, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, wir haben jetzt in diesen Tagen, wir sind jetzt Anfang Mai, da wir das hier aufnehmen, ist der 9. Mai. Der 9. Mai ist in diesem Jahr 2024 ein Feiertag zufällig, ist Christi Himmelfahrt, aber die Überlegungen waren tatsächlich, ob man den 9. Mai nicht generell auch mal zu einem anderen Feiertag macht, nämlich dem Europatag. Denn am 9. Mai 1950 hat der damalige französische Außenminister Robert Schuman seinen Plan für die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl verkündet. Und wieso war das so wichtig? Weil er damit quasi so eine Art Endpunkt unter jahrhundertelangen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen den großen europäischen Staaten gesetzt hat, und allen voran Frankreich und Deutschland. Ja, da wurde quasi ein jahrhundertelanger Teufelskreis durchbrochen. Und das Ziel der Europäischen Union, und das ist das, was viele heute auch erstmal nicht so auf dem Schirm haben, ist tatsächlich Frieden. Also wir wollten in Europa uns nicht ständig die Köpfe einschlagen. Und wir haben gesagt, okay, die Wirtschaft ist das Mittel, um das zu erreichen. Wer miteinander Handel treibt, gerade in wichtigen Branchen, wie es damals zum Beispiel Kohle und Stahl war, der geht nicht aufeinander los. Das war die Idee, die hatte Robert Schumanns Mitarbeiter Jean Monnet. Und diese Methode Monnet, die hat jetzt wirklich schon jahrzehntelang ganz gut funktioniert. Denn, um es mal so zu sagen, die Idee, dass heute Deutschland Frankreich angreift oder umgekehrt, die erscheint doch den meisten von uns relativ absurd. Um es mal so zu sagen. Und das ist quasi der Ausgangspunkt. Und diesen Gedanken bei den Leuten, ja, man muss aktuellerweise sagen, aufrechtzuerhalten, das ist eben auch unsere Arbeit und das ist eben auch unser Ziel.
Über Frieden und was das bedeutet und die Werte der Europäischen Union würde ich später gerne noch einmal mit dir sprechen. Wo wir aber gerade bei der Historie sind, schlau uns doch mal auf, wie kam es denn von der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl dann zur Europäischen Union?
Ja, das geschieht in mehreren Schritten oder geschah in mehreren Schritten, denn diese Erklärung von 1950, der folgte dann 1951 ein Vertrag, der 1952 in Kraft trat. So. Dann geht's weiter, dann hat man festgestellt, bei Kohle und Stahl, das klappt so gut, das machen wir bei allen Wirtschaftsbereichen, und so gab es 1957 die sogenannten römischen Verträge, die jetzt, Achtung, in Rom geschlossen wurde. Das ist übrigens ein ganz interessanter Kniff, dass man die Verträge gar nicht immer beim vollen Namen nennt, sondern die Stadt nennt, in der diese Verträge unterzeichnet wurden, und das kann sich viele halt auf diese Weise sehr viel besser merken. Naja, die Entwicklung ging weiter. 1960 oder in den 1960er Jahren bekam die EU quasi mit Brüssel sowas wie eine, ja, in Anführungsstrichen Hauptstadt. Da hieß es Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, wurde dann zur Europäischen Gemeinschaft. Und das blieb es dann auch, kleiner Sprung nach vorne, bis in die 1990er Jahre. Es gab ab den 70ern mehrere Erweiterungsrunden. Die 6 Ursprungsländer, also Deutschland, Frankreich, Italien und die sogenannten Benelux-Länder, die bekamen Gesellschaft in den 70ern durch Großbritannien, Irland und Dänemark, in den 80ern durch Griechenland, Spanien und Portugal und in den 90ern durch Österreich, Finnland und Schweden. Ja, und dann 2004, vor 20 Jahren, durch die große Osterweiterung. So, aber man hatte Anfang der 90er einen Vertrag geschlossen in der schönen niederländischen Stadt Maastricht. Da wurde festgelegt, dass man in Zukunft diese Gemeinschaft in Union umbenennt, und zwar Europäische Union. Und seit 1993 heißt sie dann auch Europäische Union.
Meine Güte, du bist ja ein wandelndes Lexikon, was das angeht. Vielen Dank dafür, für diesen schönen geschichtlichen Abriss. Es ist also letztlich, der Grundgedanke ist der gleiche geblieben, aber es hat sich natürlich alles etwas ausgeweitet. Jetzt waren wir deiner Historie. Lass uns doch mal gerne in die Gegenwart springen. Ich denke, wir sollten vielleicht einmal ganz konkret machen, was heißt denn Europa im Alltag? Nur haben wir eben die EU da draußen und das ist alles irgendwie so groß und so sperrig und dann reden wir von Werten und von dies und von jenem. Aber es hat auch in den kleinen Alltagsfragen immer wieder doch Einfluss. Und da wollen wir mal drauf gehen. Wo würdest du denn sagen, wenn du dich jetzt an heute oder gestern zurückerinnerst, wo hat dich Europa wieder getroffen im Alltag?
Ja, also Europa trifft uns jeden Tag im Alltag, wenn wir zum Beispiel den Computer und das Smartphone anmachen. Denn ich sag's mal einfach so, wer mit diesen Geräten arbeitet, wird sich auch im Internet bewegen. Und meiner Meinung nach geschieht das jeden Tag. Also bei mir geschieht das jeden Tag. Also muss ich ganz klar sagen, davon, dass ich die Zeitung eben nicht mehr gedruckt lese, sondern im Netz, angefangen bis zu Bestellungen natürlich und Informationen über den nächsten Urlaub und dergleichen. So, und wann immer es der zum Internet kommt und ich mit meinen Geräten da bin, da hinterlasse ich auch eine kleine Spur. Das Prinzip kennt man von Hänsel und Gretel, wie die Brotkrummspur im Wald. Hinterlasse ich Datenschnipsel von meinen persönlichen Daten. Mhm. So, aus diesen Datenschnipseln kann man schon einiges machen. Da kann man einiges über mich erfahren, selbst wenn man mich selber nie getroffen hat, nie mit mir geredet hat.
Weiß man, was du gerne vielleicht abends als Getränk dir bestellst wie alt du bist.
Wie alt ich bin, nicht, und weiteres, nicht, und gegebenenfalls auch sensible Dinge, ob ich zum Beispiel bestimmte Krankheiten habe und dergleichen. Und diese persönlichen Daten, damit kann man leider verdammt viel Unfug treiben. Und da ist die EU auf den Plan gekommen und gesagt, die müssen geschützt werden. Und deswegen gibt es die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung. Und mit der haben wir jeden Tag zu tun. Man merkt es daran, dass man zustimmen muss, wenn man Cookies sozusagen aktiviert, diese Datenschnipsel. Wobei es natürlich ein Ärgernis gibt, das wird auch gerade gerichtlich verhandelt, dass man eben solche genannte Dark Patterns hat. Das heißt, dass man nicht auf Nein klicken kann, wenn man das nicht will, sondern dann auf die Einstellungen gehen muss.
Ja, genau.
Nicht? Also wir können alle Ja klicken, wir können aber nicht Nein klicken. Und das ist so eine Sache, die ist auf europäischer Ebene wichtig und damit haben wir jeden Tag zu tun.
Das stimmt. Damit haben wir jeden Tag zu tun. Was mir immer einfällt, ist vor allem im Urlaub. Da merke ich es ja nochmal, weil ich dann ja in ein anderes Land reise, was also von der Geografie zu Europa gehört und vielleicht eben ja auch zur EU gehört. Beziehungsweise ich weiß es immer, wenn ich durch die Schweiz durchfahre, mache ich mein Handy immer fein aus, weil das kostet nämlich richtig Kohle, wenn das da ins Netz geht. Wenn ich dann nach Italien wieder reinkomme, kann ich es wieder anmachen, weil es ist EU-Roaming. Das finde ich zum Beispiel, hat eben mit Europa zu tun, weil da haben sich die Staaten darauf vereinigt, dass sie eben einheitliche Tarife haben unterhalb der Mitgliedstaaten. Ich glaube, so kann man es ausdrücken, oder?
So kann man es ausdrücken. Und das war ein Riesenschreck jetzt für viele, die in Großbritannien unterwegs waren. Denn, auch das muss man dazu sagen, die EU ist keine Zwangsgemeinschaft. Wer austreten will aus der EU, der kann das tun. Großbritannien hat das getan. Und viele haben sich sehr erschreckt, als sie unterwegs waren, vielleicht schon seit Jahren in Großbritannien waren und auf einmal ihre Handyrechnung bekommen haben. Denn Großbritannien nimmt eben nicht mehr am Roaming teil, ja.
Ja, und dann wird es ziemlich teuer. Auch nochmal Urlaub. Ich weiß noch, früher, da sind wir auch schon immer in den Urlaub gefahren, also in südeuropäische Staaten. Und da haben wir dann immer diese Stecker mitgenommen, weil so Adapter quasi, damit ich meinen CD-Player oder was ich damals hatte, Kassettenrekorder war das noch. Genau. Den Kassettenrekorder, dass ich den dann da auch einstecken konnte. Oder weiß ich nicht, mein Vater den Rasierapparat oder was auch immer man so mitgenommen hatte. Und das muss man heute ja auch nicht mehr unbedingt machen.
Nicht mehr unbedingt. Man muss sagen, gab es schon eine ordentliche Vereinheitlichung. Das ist tatsächlich so, dass viele von diesen Steckdosen oder vieles auch eben vereinheitlicht wurde und man eben nicht mehr diesen Kombistecker brauchte. Klar, man sollte immer zur Not noch einen haben, gerade wenn man zum Beispiel in älteren Unterkünften ist, selbstverständlich. Aber es ist halt schon daran zu merken, dass es diese Vereinheitlichung gibt, die für uns auch eben das Leben leichter macht. Das werden wir im Verlauf des Jahres eben auch noch an Handykabeln merken, wo sich insbesondere zum Beispiel Apple sehr gegen gesperrt hat, weil die halt alle eigene Hardware sozusagen hatten, auch eigene Stecker. Aber da sagt die EU auch, nein, das dient eher einerseits der Müllvermeidung. Man muss nicht für jedes Handy immer ein neues Kabel kaufen. Nicht? Und es dient einfach daran, dass die Menschen besser und bequemer auch unterwegs sein können und auf diese Weise indirekt Europa mehr als Gemeinschaft, als Einheit erfahren.
Das finde ich jetzt gerade doch tatsächlich ganz spannend. Da würde ich ganz kurz einmal reingrätschen, weil dadurch, dass ja 28 Mitgliedstaaten an dieser Stelle, nein, wie viele sind es?
27.
Wir sprachen, Großbritannien ist
Großbritannien
raus.
Großbritannien leider, ja.
Ich dachte, es wäre noch schon wieder einer mehr. Gut, wir kriegen noch irgendwen dazu.
Darüber können wir gleich auch nochmal sprechen, ja.
Aber auf jeden Fall 27 Mitgliedstaaten und 27 Mitgliedstaaten sich zusammentun, haben wir dadurch auch eine größere Lobby gegen eben solche großen wirtschaftlichen Mächte wie die USA und solche Firmen, die da eben, ja, eben wirtschaftlich tätig sind?
Naja, ich sag mal, es ist nicht von Nachteil, wenn man halt insofern für einen gemeinsamen Markt mit über 400 Millionen Menschen auftritt, der zu den am weitesten entwickelten Märkten der Welt gehört. Also man kann immer noch sagen, das ist im Prinzip das, was Europa derzeit praktisch noch auf die Weltkarte setzt. Kein großes Unternehmen, kein Konzern, sagen wir, vor allem wenn weltweit tätig, kann eigentlich auf den europäischen Markt verzichten. Und wenn man auf den europäischen Markt in die EU eintritt will, dann tritt man auf den Binnenmarkt. Und der hat bestimmte Regeln. Das gilt von Sicherheitsvorschriften, ich erinnere zum Beispiel an dieses CE-Siegel, bis zu bestimmten Geschäftsgebaren. Das ist schon ein Vorteil, ja. Ganz davon abgesehen, dass es auch günstiger wird, nicht? Also bei den Tarifen natürlich, selbstverständlich.
Lass uns noch auf ein paar weitere konkrete Dinge schauen. Zum Beispiel fängt es eigentlich morgens beim Bäcker schon an. Wenn ich Lebensmittelunverträglichkeiten habe, dann habe ich innerhalb der EU-Staaten gute Chancen, das herauszufinden, weil es gibt da nämlich auch eine bestimmte Richtlinie. Da kannst du uns am besten nochmal aufklären.
Ja, aber das ist ja gar keine Richtlinie, das ist sogar eine Verordnung. Aber Verordnung. Das ist, ja,
du, da kommen jetzt wir da kommen müssen vielleicht nachher. Wir noch aber, die Unterschiede zwischen Richtlinie ganz, und Verordnung.
Genau, das machen wir vielleicht nachher. Aber ganz klar, es geht um die Lebensmittelinformationsverordnung. Ja, das heißt, es sollte Menschen davor schützen, halt Lebensmittel und Inhaltsstoffe aufzunehmen, gegen die sie unter Umständen allergisch sind. Und es ist so, dass praktisch Betriebe, Bäckereien, aber auch Restaurants, die Lebensmittel praktisch verarbeiten oder in Einheitsverpackungen anbieten, also die Bäckertüte, ne, die weiß ja nicht, ob ein normales Weizenbrötchen drin ist oder ein Vollkornbrötchen, dass da praktisch Regelungen getroffen werden, dass diese Menschen dann erfahren können, was in den Brötchen oder in den Gerichten halt drin ist. Und dazu sind die Betriebe verpflichtet. Sie müssen über grundsätzliche Stoffe aufklären und sie müssen das dem Bürger kenntlich machen. Das kann sein, dass man das Personal geschult hat, dass jede Bäckereifachverkäuferin natürlich dann erklären kann, ja, in dem Brötchen ist das und das drin, oder durch Aushang oder durch Kenntlichkeit in den praktisch Restaurantkarten, dass das dadurch praktisch kenntlich gemacht wird, dass jeder und jede erkennen kann, hier ist ein Stoff verarbeitet, der mir unter Umständen Probleme macht. Ja, das ist nicht für jeden von uns wichtig, aber es ist für eine ganze Reihe von Menschen wichtig, nämlich die Allergiker.
Ein Stichwort würde ich an der Stelle gerne noch nennen. Und du redest einfach, was dir dazu einfällt. Stichwort Katastrophenschutz.
Ja, Katastrophenschutz. Das ist leider so, dass uns eine Menge dazu einfallen muss. Denn auch zum Beispiel, ich sag's hier in Deutschland zum Beispiel, auch Waldbrände zum Beispiel haben enorme Ausweitung erfahren und die sind nicht mehr so ohne weiteres das, da ist mal ein Feuer, da hat mal jemand versehentlich einen Grill angemacht oder sowas, sondern wir haben es da zum Beispiel allein hier in Brandenburg gesehen, dass das über Tage, über Wochen gebrannt hat oder auch im Emsland, wo dann, ja, ironischerweise auch am Truppenübungsplatz dann was schiefgegangen ist und das Moor dann gebrannt hat. So, diese Frage ist, die Kenntnis darüber, ist in Deutschland, sagen wir mal, die ist gut, aber sie ist noch nicht auf dem Stand, auf dem sie zum Beispiel in den Mittelmeerländern ist, in Frankreich, in Italien, insbesondere in Griechenland. Also was kann man machen? Es gibt durch die EU einen sogenannten Katastrophenhilfemechanismus. Das heißt, ein Land kann schnell und unkompliziert um Hilfe im Katastrophenfall bitten. Und bei den Waldbränden ist es zum Beispiel so, da sprechen wir schon so davon, dass es inzwischen schon so verstetigt ist, dass hier zum Beispiel in Niedersachsen auch portugiesische Löschflugzeuge stationiert werden, nicht? Oder spanische, nicht? Weil die halt eine andere Kenne haben, weil zum Beispiel das Thema Löschflugzeuge für Deutschland noch verhältnismäßig Neuland ist, für die Mittelmeerstaaten überhaupt nicht.
Da würde mich einfach gerade noch mal zwischendrin interessieren, wenn Spanien, Portugal uns hilft an der Stelle mit Wissen, mit Know-how, gibt es etwas, wofür Deutschland sehr gerne zu Rate gezogen wird innerhalb der EU?
Ja, klar. Also es gibt in Deutschland natürlich auch verschiedene Dinge, zum Beispiel in der Industrie. Wir haben eine sehr spezialisierte Industrie, die zum Beispiel auf sehr viele Nischenprodukte kommen kann. Und das Know-how, das ist natürlich immer auch, klar, natürlich ein sensibles Thema. Aber wir merken, dass Firmen auch hier praktisch europaweit praktisch tätig sind. Auch übrigens Firmen aus unserer Region und die wir dann sozusagen und die dann praktisch ihr Know-how auch in einem europäischen Rahmen dann weitergeben können, wo man ein bisschen auch darauf achtet, dass hier nicht das nur eine einseitige Beziehung ist. Mhm. Ja, natürlich, ja. Selbstverständlich.
Ja. Kommen wir mal von der harten Wirtschaft zu einem Freizeitthema. Das finde ich ganz spannend. Hast du mir nämlich erzählt. Der Zoo Osnabrück, auch da begegnet mir Europa. Nicht nur in den Tieren selber, ne, die vielleicht eben aus anderen europäischen Staaten ursprünglich heimisch sind, sondern eben auch, dass überhaupt der Zoo so ist, wie er ist. Genau. Erklär mal bitte.
Ja, da kommen wir tatsächlich zum Thema, du sagst, hartes wirtschaftliches Thema. Das ist ein bisschen auch wirtschaftlich, denn es geht um Geld. Es geht Förderungen der Europäischen Union. Man kann sagen, der doch sehr erfolgreiche Osnabrücker Zoo sähe nicht so aus, wenn es europäische Förderung nicht geben würde. Wir haben in den letzten Jahren eine Reihe von Themenwelten, nenne ich jetzt es jetzt mal, bekommen. Da ist einmal die afrikanische Themenwelt Takamanda. Dann gibt es, glaube ich, die kanadisch-nordamerikanische Manitoba und es gibt jetzt die neuen Wasserwelten, auf denen zum Beispiel verschiedene Wassertiere, allen voran, glaube ich, die Seelöwen, jetzt neu heimisch geworden sind. Und bei jeder dieser Welten hat tatsächlich auch die Europäische Union in Form des Europäischen Regionalfonds oder des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung einiges dazugegeben. Und wenn ich sage einiges, dann meine ich hier durchaus Millionensummen. Ja. Mhm. Wir bewegen uns da durchaus im Sinne von 2 bis 3 Millionen Euro pro Vorhaben. Nicht? Und da muss man ganz klar sagen, dem Zoo hat es enorm genutzt. Dessen Fund, mit dem Osnabrück echt wuchern kann. Und der Europäischen Union hat es insofern genutzt, als das klar wird, okay, hier ist sind Sachen möglich, die so ohne die EU vielleicht nicht möglich sind. Wobei nicht die EU alleine das bezahlt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das Land ist auch dabei und die Kommune natürlich gegebenenfalls auch. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, war zum Beispiel der Osnabrücker Zoo ein Zoo, der im Gegensatz zu anderen bisher mit äußerst wenig kommunalen Mitteln auskommen musste. Und das ist natürlich dann auch ein schönes Ding für einen Stadtsäckel. Ne?
Ja. Da kann man jetzt natürlich sagen, und das ist, glaube ich, häufig auch die Kritik an diesen Fördermitteln. Das ist ja irgendwie rechte Tasche, linke Tasche. Ich zahle ja Steuern. Also die EU, da fällt ja das Geld nicht vom Himmel, das kommt ja irgendwo auch durch die Steuergelder der Mitgliedstaaten zusammen, beziehungsweise der Menschen, die in diesen Mitgliedstaaten Steuern zahlen. Jetzt wird das in Osnabrücker Zoo ausgegeben, da könnten wir ja theoretisch sagen, Mensch, wir nutzen unser eigenes Geld, zahlen das in die Kommune und dann kommt es auch wirklich an der Stelle an, wo wir es für uns haben wollen. Warum sind die Fördermittel oder was könnte man denn dagegen sprechen? Warum sind die Fördermittel denn so wichtig und was können sie denn bewirken?
Ja, das tatsächlich ist die Diskussion so alt wie die Fördermittel quasi selber, die Programme. Und es wird natürlich auch immer darauf verwiesen, dass Deutschland ein sogenannter Nettozahler ist. Das heißt, gegebenenfalls mehr einzahlt, als durch EU-Mittel selber vielleicht rauskommt in absoluten Zahlen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, das könnte man genauso machen, man müsste da zurückgehen, ja. Aber wir bewegen uns ja in Deutschland nicht im luftleeren Raum. Wenn man sich alleine Deutschland mal auf der Karte anguckt, dann ist ja Deutschland umgeben, ja, wie wir es heute immer so sagen, umgeben von Freunden. Deutschland ist eines der Länder mit den meisten Außengrenzen auf der Welt schlechthin. Ja, ist, glaube ich, unter den Top 3 der Länder mit den meisten Außengrenzen. Mhm. So, und wir müssen, das mag vielleicht der eine oder die andere nicht so gern hören, aber wir müssen auch mit unseren Nachbarn gut auskommen. Auch da verweise ich nochmal auf den Anfang. Es gab ja Zeiten, da war das nicht so. Mhm. Da sind wir ja ganz anders mit unseren Nachbarn umgegangen. Und diese Zeiten gehören hoffentlich für immer der Vergangenheit an. Und man muss auch sagen, die europäische Förderung ist dann halt auch ein Mittel, um den europäischen Frieden auch zu erhalten. Außerdem habe ich ein anderes Beispiel. Also ich sage einmal Folgendes, oder das sage ich auch immer, wenn ich zum Beispiel Auszubildenden die Europäische Union erklären. Man stellt sich mal vor, es gibt Fördermittel für Regionales, zum Beispiel für Infrastruktur. Das ist ein bekanntes Mittel. Auch hier in Osnabrück sind zum Beispiel mit vielen europäischen Mitteln Wirtschaftswege praktisch in Bauernschaften errichtet worden. So, also jetzt gehen aber diese Mittel zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, nach Portugal oder Tschechien. Ja, dort wird eine neue Straße gebaut. Ja, vor Ort ist ein großer Auftrag, auch der muss europäisch ausgeschrieben werden. Kriegt, ich sage jetzt mal, in Portugal kriegt meinetwegen eine spanische Firma den Auftrag, in Portugal die Straße zu bauen. Diese spanische Firma sagt sich, oha, ja, da haben wir den Auftrag. Jetzt brauchen wir aber für den Auftrag einen neuen Kipp-LKW zum Beispiel. Ja, okay, was machen wir? Okay, wir kaufen einen neuen LKW. Ja, und jetzt sagt mir, okay, wir haben ein gutes Angebot, wir kaufen einen LKW zum Beispiel von MAN, heute zu Volkswagen gehören, oder Mercedes-Benz. Mhm. Dann frage ich, welches Unternehmen bekommt Geld?
Ja, klar, das Deutsche.
Das Deutsche. So, ja. Das Deutsche. In den 80er Jahren gab es eine tolle Karikatur, die habe ich leider nicht wiedergefunden. Ist in der Mitte drauf ein Esel. So ein Esel, der trägt einen Hut. Auf dem Hut steht EG, damals in den 80er Jahren noch Europäische Gemeinschaft.
Oh, die kenne ich noch.
Die kennt man noch. Ja. Und vor und hinter dem Esel stehen zwei deutsche Michel. Man nennt ja den deutschen Michel immer so mit der Ziffer. Das hat ja eine lange Zeit gemacht. Jetzt heute macht man es, glaube ich, nicht mehr. Also, und beide halten einen Sack. In dem Sack ist Geld. Mhm. So, der eine, der am Kopfende des Esels steht, ist am Schimpfen, weil der Esel aus dem Sack frisst und er frisst das ganze Geld. Der andere, der, ich sag mal, an der hinteren Abteilung vor dem Esel steht, ja, der freut sich und der hält den Finger vor die Lippen, weil der Esel wie blöde Dukaten von sich gibt. Und der hat einen anderen Sack, der Sack wird schön wieder voll. So. Mhm. Und man muss es ganz ehrlicherweise so sagen, wir als Bundesrepublik Deutschland haben uns ja lange Zeit auch Exportweltmeister geschimpft. 60% dieser Exporte sind in EU-Länder gegangen. Und wir haben auch in unserer Region verschiedene Firmen, die man teilweise auch als sogenannte Hidden Champions bezeichnet. Also Firmen, die zum Beispiel Fertigungsverfahren oder Produkte entwickeln, für die sie auf der Welt und in Europa einzigartig sind. Und diese Firmen, wenn die nur in der Bundesrepublik ihr Geschäft machen könnten, dann würden sie so nicht existieren, wie sie existieren. Das ist vielleicht für den einen oder anderen eine steile These, aber ich hau die jetzt mal raus und ich sage es ganz ehrlich, das ist so. Und auch darin ist natürlich hintenrum Europa praktisch beteiligt. Und ja, ich würde es so sehen, dass die Fördermittel praktisch da ein Investment sind in die Beziehung. Übrigens, das kann man auch so sagen, der EU-Haushalt wird zu ungefähr 70% aus den Mitgliedsbeiträgen der Beitrittsländer, EU-Mitgliedsländer gespeist, aus den 27, dann zu einem weiteren Teil, zum Beispiel aus Urteilen, die der Europäische Gerichtshof fällt oder wozu die Kommission ermächtigt ist. Wir erinnern uns, zum Beispiel werden da Strafen gegen große Internetkonzerne ausgesprochen. Das können dann schon mal ein paar Millionchen oder Milliardchen sein. Und schließlich aus Zolleinnahmen. Das ist aber nicht mehr so der große Teil, sodass diese Zolleinnahmen, sonstigen Einnahmen diese 30% ausmachen. So viel dazu.
So viel dazu. Ja, du hast eben schon so ein paar Sachen angesprochen, Richtung Fördermittel sind wir eben gegangen, wo vielleicht der ein oder die andere eine nicht so ganz richtige Vorstellung hat oder nicht so eine ganz genaue Vorstellung von hat. Natürlich kann man das eine oder andere auch immer kontrovers diskutieren, auch das gehört dazu und zu demokratischen Staaten dazu. Es gibt aber dennoch einige Mythen, die sich so ein bisschen über die EU halten oder Geschichten, die für Schmunzeln oder für Aufregung gesorgt haben. Und die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken, um da nochmal drauf zu schauen, was ist denn da eigentlich los gewesen? Weil nicht immer stand die EU bislang im besten Lichte da. Gehen wir doch auf den Mythos 1, der bestimmt noch relativ bekannt ist, die krumme Gurke. Ja. Die EU möchte nicht, dass Gurken krumm sind. Was ist daran?
So. Ja, genau. Das ist einer der Mythen, die sich am hartnäckigsten hält. Denn es geht um eine Sache, die 1988 gestartet wurde. Damals gab es die sogenannte Handelsklassenverordnung. Die hat bei 25 Obst- und Gemüsesorten praktisch geregelt, wie die Beschaffenheit sein muss. Warum das, fragt man sich jetzt. Nun, dem vorausgegangen waren Bitten, insbesondere der deutschen Handelskonzerne an die Bundesregierung und darüber dann an die damalige europäische Gemeinschaft, die Sachen zu vereinheitlichen. Also, man hatte sich tatsächlich federführend damals, neben Sachen wie Coop oder so, zum Beispiel die deutsche Edeka, die wollten praktisch sehen, dass sie immer bestimmte Qualitäten kriegen. Mhm. Und Klar, das war teilweise ein bisschen mühsam. Man hatte sich gesagt, okay, bei ganz vielen Sachen jetzt zum Beispiel müsste man nach Rotterdam fahren, großes Umschlagszentrum. Da wird auch viel Obst, Gemüse, gerade Südfrüchte eben halt umgeschlagen und sich anschauen, ja, okay, wie sehen denn zum Beispiel Gurken heute aus? So, hat gesagt, ja, okay, die EU hat das aufgenommen. Die Kommission hat einen Vorschlag erarbeitet. Rat und Parlament, also Ministerrat und das Europäische Parlament haben den dann auch beschlossen. So, und da hieß es dann, dass eine Salatgurke auf die Länge von 10 cm einen Krümmungsgrad von 10 Grad haben darf. So, da hat Otto Normalverbraucher gesagt, sagen wir, nehmen die eigentlich nur noch Drogen? Die wollen uns vorschreiben, wie krumm die Gurke da sein darf. Naja, tatsächlich ist es aber so, dass wir lustigerweise auch so darauf gepolt sind, denn diese sogenannte Handelsklassenverordnung, diese Handelsklassen halt 1, 2, 3 ABC festgelegt hat, die ist schon seit Mitte 2009 nicht mehr in Kraft. Das heißt, Edeka und andere könnten Gurken verkaufen, so krumm, wie sie sein wollten. Aber wenn wir heute in einen Supermarkt gehen, sei es jetzt zu Kombi, sei es zu Rewe oder sonst wem, wir werden kaum krumme Gurken finden. Weil und man findet teilweise an den Obst- und Gemüseregalen immer noch Auszeichnungen und Handelsklassen. Obwohl von der EU das gar nicht mehr notwendig ist. Nicht? Aber das ist auch so, dass der Verbraucher dann ein bisschen drauf gepolt ist. Nicht? Da muss man sich selber fragen, okay, wenn dann so eine krumme Gurke da liegt, eine Gurke, die vielleicht ein S macht oder so, nicht, würde ich die nehmen oder würde ich die andere nehmen? Schlecht sind beide nicht. Aber tatsächlich haben wir so, dass sogar sogar in Osnabrück gibt es hier eine Initiative für unschönes Gemüse, sag ich jetzt mal. Ja. Die zum Beispiel Zwillingsmöhren oder sonst was haben. Das ist halt so, da müssen wir uns vielleicht auch an die eigene Nase fassen, weil wir es so wollen. Und die EU hat dann halt damit geholfen, das voranzutreiben. Naja, ganz abgesehen davon hatten die Konzerne dann auch weniger mit Logistik zu tun, weil gerade Gurken, die lassen sich einfacher transportieren als krumme. Ne? Da sind mehr Kisten für notwendig.
Ja, und sie lassen sich als Verbraucher besser schälen, wenn man sie schälen möchte und nicht mit Schale isst. Lass uns mal zum Mythos 2 gehen. Die EU ist ein Gleichmacher und Brüssel zwingt die Mitgliedstaaten zu den Entscheidungen.
Ja, Brüssel zwingt ist ja immer so eine Sache. Die Frage ist, wer ist denn Brüssel? Und ich glaube, hier muss ich mal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, wer fällt denn die Entscheidung? Ja, wir haben es da immer mit drei Akteuren zu tun. Einer, der macht die Vorschläge, das ist die EU-Kommission. Nicht? Im Gegensatz zur Bundesrepublik kann übrigens nur die EU-Kommission Rechtsakte vorschlagen, wogegen Bundesgesetze auch aus dem Parlament kommen können, Vorschläge und dergleichen mehr oder vom Bundesrat da Vorschläge kommen können. So, die EU-Kommission macht einen Vorschlag. Gut, wir haben dann den Rat, so heißt es immer, wobei bei der Europäischen Union heißt es Europäischer Rat, wenn die Staats- und Regierungschefs sich treffen und Ministerrat oder Rat der Europäischen Union, wenn die jeweiligen Fachministerinnen und Minister sich treffen. So, das heißt also, bei jeder Entscheidung sind die Mitgliedstaaten mit von der Partie. Es war früher sogar so, dass die meisten Entscheidungen einstimmig getroffen werden mussten. Das heißt, alle Mitgliedstaaten mussten dafür sein. Inzwischen haben wir da bei vielen Entscheidungen die sogenannte qualifizierte Mehrheit. Das heißt, eine Entscheidung ist zu treffen, gilt als getroffen, wenn 55% der Mitgliedstaaten, die zusammen mindestens 65% der Bevölkerung repräsentieren, diese Entscheidung getroffen haben. Mhm. Das heißt, da sitzt immer jemand aus der Bundesregierung mit dabei und hat damit entschieden. Und da Deutschland das bevölkerungsreichste Land der EU ist, auch das Wirtschaftsstärke, muss man tatsächlich sagen, de facto hat Deutschland bei allen EU-Entscheidungen das mitentschieden. Dann schließt sich das Parlament, was wir jetzt wieder wählen, mit den nationalen Abgeordneten. Größte nationale Abgeordnetengruppe ist die deutsche mit 96 Abgeordneten. Auch da wurde die Entscheidung getroffen. Das heißt also, alle Verordnungen sind auch durch die Nationalstaaten und demokratisch gewählte Abgeordnete getroffen worden. So.
Und auch zu einem großen Teil durch Deutschland, wie du gerade klargemacht hast. Also die haben da auf jeden Fall eine große Stimme dabei. So. Mythos 3. Die EU-Gelder versickern und es werden korrupte Regime gefördert.
Korrupte Regime, ja. Korruption ist ja ein Thema, wo man eigene Bibliotheken mitfüllen kann. Mhm. Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Aber die Sache ist trotzdem die. Die EU hat selbstverständlich auch Regeln, nach denen Gelder vergeben werden. Und da gibt es tatsächlich eine interessante Abkürzung, die zufällig heißt wie unser Bundeskanzler, Olaf. Ja, Olaf steht für Office de Lutte Antifraude de EU. Das heißt, das ist das Betrugsbekämpfungsamt der Europäischen Union. Und da kann es durchaus passieren, wenn, wie zum Beispiel mal in Mecklenburg-Vorpommern, bei einem Yachthafen passiert, die Regeln sehr gedehnt werden, dass Olaf dann auf den Plan tritt und dann haben sie keine Freude mehr, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Denn Olaf guckt alles nach und bringt auch Dinge, also zum Beispiel gab es damals auch, dass Minister da vor Gericht gelandet sind und die machen auch vor Staats- und Regierungschefs nicht halt, wie zum Beispiel der ehemalige tschechische Regierungschef Babis zu berichten weiß. Der hat nämlich für eine private Bildungseinrichtung namens Storchennest 2 Millionen Euro von der EU gekriegt und ist nicht ganz so korrekt abgerechnet. Also es gibt durchaus Mechanismen. Es gibt auch in der EU ein strengeres Lobbyregister, das muss man auch dazu sagen. Also von daher, dass es immer Fälle gibt, ja, auch da werden wir vielleicht doch mal von einer ehemaligen Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments hören, die sich da nicht so schön hervorgetan hat. Das ist so. Aber diese Fälle werden geahndet und gerade das ist ja auch eine Kennzeichnung eben gegenüber autoritären oder eben halt auch korrupten Regimen. Denn in korrupten Regimen würde sowas ja überhaupt nicht geahndet. Mhm. Und in der Europäischen Union schon.
Okay, das dazu. Wir haben ja eben auch über diese Mittel gesprochen, die dann eben vielleicht falsch eingesetzt werden könnten, aber sie können eben auch zum Großteil Fördermittel zum Guten eingesetzt werden. An der Stelle mal ganz kurz auch dieser Podcast, der zur Aufklärung dient, der dazu dient, alle zur Europawahl zu schicken und zu scheuchen im besten Sinne. Ja. Auch der wird gefördert.
Richtig, der wird auch gefördert durch Mittel, die aus dem EU-Budget stammen, und zwar dem für Kommunikation. Da ist vielleicht noch ein ganz interessanter, vielleicht ein ganz interessanter Fakt, und zwar der frühere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der hat mal gesagt, die Verwaltung der EU, also das, was die EU selber kostet, auch das ist ja ein Vorwurf, die EU hat einen riesen aufgeblähten Apparat, da sagt er, das kostet jeden EU-Bürger, also auch jeden Bundesbürger pro Tag ungefähr eine Tasse Kaffee. Also wenn man zum Beispiel zu einem Kaffeeröster geht, seiner Wahl, da kann man ja so eine Tasse Kaffee trinken, die kostet, glaube ich, mittlerweile 1,20. Mhm. So. Das vielleicht so als kleines Stellwerk. Und die EU selber arbeitet gar nicht mit so viel eigenem Personal, sondern praktisch die EU hat, auch das ist vielleicht mal ein Fakt, so an Beamten, man spricht so von 46.000 bis 50.000, das ist ungefähr so viel wie die Stadt Köln. Mhm. Ja, also damit man mal eine Einordnung hat, also insofern, das muss man ganz klar sagen. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, 75%, also 3/4 der EU-Mittel werden gar nicht direkt in Brüssel entschieden, sondern über sogenannte nationale Regierungsstellen. Das können Ministerien auf Bundes- oder Landesebene sein. Das ist zum Beispiel für uns in Niedersachsen hier sehr wichtig. Wenn man einen Antrag stellt auf EU-Förderung, wie zum Beispiel der Zoo, dann geht man nicht nach Brüssel, sondern zum Land. Und das Land kriegt von Brüssel dann praktisch die Summe und sagt, ja, wir machen einen Vertrag, du machst deine eigenen Landesprogramme und wir schauen, ob die EU-konform sind und dann machen wir einen Vertrag und dann verteilst du die Mittel in unserem Sinne weiter. Auch das ist gelebte, ja, wieder Fremdwort, Subsidiarität, also etwas auf der Ebene entscheiden, wo es entschieden werden kann. Und das ist eben so, dass eben nicht Brüssel alles entscheidet.
Wer kann denn eigentlich Fördermittel bekommen?
Ganz brutal gesagt, jeder. Aber in unterschiedlichen Formen.
Also, und nicht für meine eigene Küche höchstwahrscheinlich.
Kommt auf die Küche an. Kommt auf die Küche an. Wenn zum Beispiel die Küche energieneutral ist und einem Klimaschutz dient, dann müsste man mal gucken. Ja, sag ich jetzt mal so. Nein, aber tatsächlich ist es so, wenn man das mal nachgucken will, also auch für Förderungen, die da geflossen sind, dann kann man zum Beispiel den Projekt Atlas Niedersachsen aufrufen. Da sind Förderungen aus den Regionalfonds, aus dem Sozialfonds und auch aus dem Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes aufgeführt der letzten Jahre. Und da kann man zum Beispiel gucken, da ist man überrascht, wie viele einzelbetriebliche Förderungen für Fortbildung zum Beispiel da drin sind. Zwei Beispiele, was bedeutet das? Eine Stadt im Landkreis, die den Innenstadtbereich ein bisschen aufgewertet hat mit EU-Geldern, übrigens auch Corona-Mitteln. Und das Zweite war, was ich als Beispiel hatte, das war eine Fortbildung eines Physiotherapeuten oder einer Physiotherapeutin. Auf jeden Fall eine persönliche Fortbildung für jemanden, der was mit Faszien zu tun hat. Ich weiß aber in der Zeit nicht ganz, was das ist. Aber man hat mir erklärt, irgendwas im Muskelaufbau im Arm. Aber das weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Und das ist dann die persönliche praktisch, wo der einzelne Mensch was bekommen hat aus dem Europäischen Sozialfonds in diesem Fall.
Ja. Ah, da kann man dann mal nachgucken. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Du hast mir auch was erzählt. Das Beispiel musste ich unbedingt noch nennen. Ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle passt oder an anderer besser. Ich werf's einfach mal ein. Es gab auch tatsächlich mal eine Dorfkneipe, die damit gerettet worden ist.
Ja, also Dorfgemeinschaft, der Wirt hatte sich praktisch verabschiedet in den Ruhestand. Das haben wir heute häufig. Also gerade auf dem Lande. Nicht? Das ist ja eines der größten strukturellen Probleme. Die Leute, einerseits trinken sie Bier häufiger zu Hause oder vielleicht auf Schützen. Schützenfesten, Dorffesten sozusagen. Und für die Dorfkneipe, da ist der Wirt dann im besten Alter und viele verabschieden sich dann halt, oder Restaurant, viele verabschieden sich dann halt in Ruhestand. Es gibt halt keine Nachfolge. So. Mhm. Und diese Dorfgemeinschaft, die hat sich da praktisch auf den Weg gemacht und hat dann praktisch gesagt, nee, wir gründen einen Verein, der diese Kneipe weiter betreibt. Und die haben dann das Gebäude gekauft und auch renoviert und dann haben sie das mit ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern gemacht, die dann hinter der Theke stehen und zapfen, immer Schichtbetrieb sozusagen oder wenn die Dorfgemeinschaft das will. Und das ist einer der Punkte, wo zum Beispiel die EU fördert. Und zwar sprechen wir hier von einer Förderung, die eigentlich aus der ländlichen Entwicklung kommt. Und das ist im Gegensatz zu dem, was man oft meint, eben halt nicht nur Förderung der Bauernhöfe, sondern auch Förderung der ländlichen Struktur, sprich der Dörfer und kleinen Städten. Ja, und darüber kann man halt auch was machen. Hier im Osnabrücker Land gibt es verschiedene Dorftreffs, die sind eben halt auch indirekt durch die Dorfentwicklung oder Dorferneuerung gefördert worden. Und da sprechen wir über EU-Mittel, ja.
Ja, also spannendes und erstmal total abwegige Geschichte, aber daran sieht man eben, wie vielfältig es doch alles ist. Jetzt wollen wir ja diesen Podcast auch unbedingt zur Europawahl machen und eigentlich alle, die zuhören, nochmal dazu bewegen, sich zu informieren und am besten natürlich ihr Kreuzchen zu machen. Lass uns doch einmal noch genau auf die Wahl schauen. Wie und wo kann ich mich denn schlau machen, wenn ich dazu noch mehr wissen will?
Ja, einerseits ist seit kurzem der sogenannte Wahlomat online. Das ist immer von der Bundeszentrale für politische Bildung meine erste Empfehlung. 38 Fragen, die man mit Ja oder Nein beantworten kann und wo nachher praktisch Leute die Parteiprogramme gegengelesen haben und die größten Übereinstimmungen und teilweise auch überraschende Wahlempfehlungen. Also ich habe das auch schon mal gemacht. Ich war sehr überrascht, wen ich da wählen sollte. Aber wo man durchaus sich da mal schlau machen kann. Dann kann man zum Beispiel zum Europabüro des Landkreises gehen, sich schlau machen. Wir haben Material zur Wahl. Wir können auch was zusammenstellen. Ich selber bin, ich komme gerade aus einer Schule, wo ich Erstwählende, wie man das so sagt, angesprochen habe. Ich werde aber auch noch in verschiedenen Wochenmärkten sein, in Georgsmarienhütte, in Bad Essen noch. Wir kommen auf Einladung zum Beispiel auch in die Gemeinden, das wird im Nordkreis in Gerde und in Rieste noch der Fall sein. Und ganz tricky und wirklich eine Empfehlung meinerseits, man geht in die Lagerhalle am 30. Mai zum Beispiel. Da gibt es das Europa-Quiz. Das ist eine Sonderedition des Kneipen-Quiz, sehr beliebt. Mhm. Und da kann man spielerisch mehr über die EU erfahren oder vielleicht weiß man es auch schon. Dann kann man tolle Preise gewinnen.
Also merkt euch auf jeden Fall, es sind 27 Mitgliedstaaten.
Das habt ihr jetzt
heute schon mal gelernt. Beim nächsten Quiz, da könnte ich jetzt mitmachen.
So,
da, die Zahl würde ich richtig machen.
Die sitzt.
Und auch dank dir vieles andere. Wir haben vieles erfahren. Ganz, ganz lieben Dank, Michael, dass du uns Einblick in die EU gebracht hast, in Europa gebracht hast, uns noch einmal ein bisschen mehr miteinander bekannt gemacht hast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz lieben Dank auch euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wie gesagt, auch ihr konntet Europa noch ein bisschen besser kennenlernen. Und natürlich hoffen wir, dass ihr diesen Podcast, so er euch denn gefällt, dann gerne auch weiterempfehlt, weil der ein oder andere kann sich das ja vielleicht auch noch einmal anhören und auf jeden Fall zur Wahl gehen und Kreuzchen machen. Vielen Dank.
Ich habe Sie dann.
Tschüss.
Die Verantwortung für dieses Programm trägt das Europe Direct Landkreis Osnabrück, Leitung Michael Steinkamp. Dieses Programm wurde aus EU-Mitteln kofinanziert.